Deutschlandfunk Sportgespräch
mit Marina Schweizer und heute mal wieder mit einem Gast, bei dem ich zu Gast bin, nämlich in seinem neuen Büro beim Deutschen Olympischen Sportbund. Es ist der Mann, der die Zukunft des Leistungssports in Deutschland mitgestalten soll. Wie kann Deutschland im internationalen Vergleich künftig mithalten? Zuletzt an Zahlen gemessen war Deutschland nicht mehr ganz so erfolgreich bei Olympischen Spielen. Das ist auch kontrovers diskutiert worden. Soll Deutschland überhaupt vorne überall mitmischen? Ist auch so eine Frage, die könnte man mal stellen. Machen wir auch in diesem Sportgespräch. Und wir sprechen natürlich heute, das haben Sie vielleicht schon gemerkt, über die Vision einer künftigen Sportförderung in Deutschland mit Olaf Tabor. Der ist seit jetzt einem Monat Vorstand Leistungssport im Deutschen Olympischen Sportbund, also seit Anfang April 2023. Zuvor war er Hauptgeschäftsführer des Deutschen Alpenvereins. Schön, dass ich hier sein darf, Herr Tabor.
Ja, sehr schön. Freut mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und herzlich willkommen beim DOSB.
Vielen Dank. Braucht man für Ihren neuen Job denn auch Bergsteigerqualitäten?
Es schadet jedenfalls nicht, den Gipfel des Berges im Blick zu behalten und ihn erklimmen zu wollen, denn auch wir haben ja vor, künftig wieder stärker in der Höhe und möglichst in der Spitze des internationalen Leistungssports dabei zu sein. Und da könnten die Bergsteigerqualitäten durchaus hilfreich sein.
Sie kommen vom Deutschen Alpenverein. Das ist ein Verband, ein Spitzensportverband, der in Deutschland in den vergangenen Jahren gerade über die Pandemie stark Mitglieder dazugewonnen hat. Und wenn ich das jetzt richtig einordne, glaube ich, was die Mitgliederstärke angeht, der viertstärkste in Deutschland inzwischen ist mit 1,3 Millionen. Sie können mich gleich verbessern. Was nehmen Sie aus dieser Erfahrung mit für Ihre neue Aufgabe?
In der Tat ist der Deutsche Alpenverein in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewesen bei der Akquisition neuer Mitglieder und insbesondere in den zurückliegenden 2 Jahrzehnten ist er sehr stark gewachsen. Deswegen ist nicht verwunderlich, dass die Zahlen manchmal nicht ganz aktuell sind. In diesem Fall ist es so. Der Alpenverein hatte zum Jahreswechsel 2022-2023 knapp 1,5 Millionen Mitglieder und wir sind mittlerweile der drittgrößte Verband im DOSB. Insofern schon auch eine Organisationsgröße, bei der man von ausgewachsener Dimension sprechen kann. Was mir dort, seit 10 Jahren bin ich ja dort tätig gewesen, in besonderer Weise auch lehrreich und eine positive Erfahrung erbracht hat, ist, dass die Möglichkeiten, die der Alpenverein gehabt hat, er ist ja für verschiedene Dinge zuständig gewesen. Einerseits als größte oder mitgliederstärkste Naturschutzorganisation in Deutschland, andererseits aber eben auch als eine der größten Sportorganisationen. Die Mischung zwischen breiten Freizeit- und Leistungssport. Und zuletzt und für meine aktuelle Aufgabe natürlich vor allem die Tatsache, dass wir seit 2016 mit der Sommersportart Klettern olympisch geworden sind und kürzlich auch mit der Wintersportart Skibergsteigen einmalig in Cortina und Mailand dabei sein werden. Insofern 2 interessante Aufgaben, die von dem nicht-olympischen in den vorläufig olympischen Bereich durchaus interessante Ableitungen auch für die aktuelle Tätigkeit mit sich bringen.
Ja, das ist ein Verband, der eher so durch die Breite eigentlich ins Bewusstsein kommt. Also man kennt Menschen, die einfach in ihrer Freizeit gerne in die Berge gehen und dann vielleicht auch irgendwann einem Verein beitreten. Das ist ein Verband, der sehr stark über den Breitensport kommt. Ist das auch was, das Sie irgendwie jetzt in Ihre Leistungssportrolle mit einfließen lassen können?
Zumindest ist ja seit jeher bekannt, dass das Thema Breite und Spitze zusammengehören. Und ich glaube, der Alpenverein ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine große Anzahl von aktiven Kletterern, 750.000 Kletterinnen und Kletterer in Deutschland ist ungefähr die Zahl, mit der wir arbeiten, und die sorgt dafür, dass es dann über den Weg des Wettkampfsports, über den Leistungssports bis in den Spitzensport eben dann auch einen notwendigerweise breiten Pool an Interessierten gibt, aus denen sich Talente entwickeln lassen und die dann dafür sorgen, dass in der Spitze der Entwicklung natürlich auch Weltklasse-Athletinnen und Athleten ankommen. Insofern, Breite und Spitze gehören zusammen und an der Stelle ist der Alpenverein ein gutes Beispiel.
Das wird später noch interessant werden, wenn wir so ein bisschen genauer drauf schauen, wie Sie sich das vorstellen. Sie haben ein Antrittsgespräch gegeben, ein Antrittsinterview, das ist auf der Website des Deutschen Olympischen Sportbundes veröffentlicht worden. Da haben Sie gesagt, ein Ziel muss sein für Sie, dass die Umkehr des negativen Trends bei der Medaillenausbeute wieder geschafft wird. Wie wollen Sie das denn schaffen?
Das ist eine interessante Frage, die in ihrer Kürze überzeugend ist und die ich leider nicht mit einer entsprechend kurzen Antwort retournieren kann. Aber in der Tat ist es ja so, dass die Analyse der zurückliegenden Monate und Jahre dazu geführt hat, dass unser internationaler Leistungstrend, speziell im Sommer, in die falsche Richtung zeigt und wir deswegen zunehmend eingeholt worden sind von anderen Nationen in der Welt. Und ein erklärtes Ziel, das war schon das Ziel der Leistungssportreform von 2016, ist, diesen Trend aufzuhalten und möglichst umzukehren. Und bisher ist uns das noch nicht nachhaltig gelungen. Insofern steht diese Aufgabe noch immer an.
Ist es denn nach wie vor, würden Sie sagen, erstrebenswert, dass man in dem Umfeld, in der Konkurrenz, die es ja gibt, zwischen Ländern, die teilweise den Spitzensport als Propaganda nutzen, die den Spitzensport aus ihren Ländern auch mit zweifelhaften Mitteln fördern, dass man da vorne mithalten kann?
Ich hätte diese Herausforderung nicht angenommen, mit der Aufgabenstellung, wie sie ist, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass das nach wie vor ein erstrebenswertes Ziel ist. Und wir werden das in unserer Gesellschaftsform natürlich immer nur machen können mit einem fairen, mit einem humanen Sport, den wir glauben, genauso konkurrenzfähig aufstellen zu können, wie das in anderen Ländern mit anderen Regimen auch der Fall ist. Dass wir das besser können, als wir das momentan tun, davon bin ich fest überzeugt.
Auch 2016 haben wir schon Sportgespräche geführt über das Thema Spitzensportreform. Thomas de Maizière war damals Innenminister, hat gesagt, ich paraphrasiere das jetzt mal, mehr Medaillen fürs Geld. Es gab dann auch sukzessive mehr Geld vom Bundesinnenministerium, das ja zuständig ist für den Spitzensport in Deutschland. Und die Spitzensportreform wird von vielen hinter vorgehaltener Hand und manchmal auch ohne die Hand als eigentlich gerade gescheitert angesehen. Würden Sie das auch so sehen?
Zumindest haben wir die Ziele, mit denen wir gestartet sind, 2016 nachhaltig nicht erreicht. Insofern haben wir entweder die richtigen Stellschrauben noch nicht gefunden oder wir haben nicht hinreichend an ihnen gedreht. Dennoch ist natürlich einiges passiert und meine Aufgabe ist vor allen Dingen das System, also das Leistungssportsystem in Deutschland, noch mal unter die Lupe zu nehmen und der aktuelle Prozess mit Bund, Ländern. Und Sport hat ja genau das zum Ziel, sodass ich nach wie vor glaube, wir sind in diesem Prozess noch nicht fertig und wir können schon auch noch einiges erreichen.
Also müsste ja jetzt ganz am Anfang erstmal die Fehleranalyse stehen, oder?
Ja, eine Fehleranalyse zumindest auf der systemischen Ebene. Und insofern ist die auch im letzten Spätsommer oder im Herbst zwischen Bund und Sport gelaufen. Und im Ergebnis ist ja das Grobkonzept herausgekommen, in dem beschrieben wurde, dass Schwächen unseres Systems eben unter anderem darin bestehen, dass wir nicht effektiv genug sind und dass an vielen Stellen die Bürokratie so stark überhand genommen hat, dass die entscheidenden Player in unserem System, also Trainerinnen und Trainer, Athletinnen und Athleten, nicht hinreichend gut zu ihrem eigentlichen Job kommen, sich nämlich um die Leistungsentwicklung zu kümmern. Und dass viele Verbände sehr viel Energie darin hineinstecken, um ihre bürokratischen Anforderungen zu erfüllen und weniger um gute Arbeitsbedingungen für Trainerinnen und Trainer und Athleten zu schaffen.
Man könnte jetzt sagen, da spricht schon ganz der Lobbyist für die Mitgliedsverbände aus Ihnen. Denn es ist ja tatsächlich so, das haben ja die Verbände schon von Anfang an gesagt, sie wollen auf keinen Fall mehr Papierarbeit haben. Aber es gab ja auch substanziell mehr Geld für den Sport. Also müsste dann vielleicht der DOSB nicht doch erstmal so nach innen schauen, statt so diese, sage ich mal, Bedingungen zu kritisieren, die es damals gab für das Geld.
Wir kritisieren nicht die Bedingungen, sondern gegebenenfalls die Art und Weise, wie wir mit den Rahmenbedingungen umgehen, um es zu verteilen. Wir haben vielleicht auch noch nicht die richtige Vorgehensweise gefunden, um zielgerichteter zu fördern und wirklich die Stärken zu stärken, die wir haben und im System die Dinge weiterzuentwickeln, die uns international leistungsfähiger werden lassen.
Das ist ein interessanter Punkt. Wir können das ja mal runterbrechen jetzt auf Athletinnen und Athleten. Es gibt SpitzensportlerInnen in Deutschland, nehmen wir mal aus der Leichtathletik, die sich dafür entschieden haben, nicht mehr unter dem Dach, sage ich mal, in den Institutionen des Deutschen Leichtathletikverbands zu trainieren, sondern ins Ausland zu gehen, weil es da teilweise Projekte gibt, die oder gab, die mit großen Sponsoren eben viel mehr Geld umtreiben konnten und damit anders fördern, nenne ich es jetzt mal, auch wenn das teilweise deutlich kritisiert wird. Ist das etwas, was der Deutsche Olympische Sportbund tatsächlich angreifen will, diese Angebote, die es gibt im Ausland? Also möchte man tatsächlich solche Projekte in Deutschland haben oder ist es eine ganz andere Vision?
Das Thema Finanzierung ist natürlich ganz schnell und ganz vordergründig ein möglicherweise zu stark priorisiertes. Auch wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass in anderen Ländern, in anderen Systemen deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um den Spitzensport zu fördern. Die Projekte, die Sie ansprechen, zeichnen sich aber in erster Linie auch dadurch aus, dass sie besonders kreativ sind in der Frage, wie sie ihre Förderung für die teilnehmenden Athleten und Athletinnen organisieren und dass sie sich zum Teil mit Ansätzen beschäftigen, die einfach neu und anders sind und deswegen auch häufig Entwicklungspotenziale bieten, die in den standardisierten Abläufen vielleicht so nicht mehr vorkommen. Und jetzt kommt mein Anteil an der Frage, wie können wir uns das zunutze machen? Unsere momentane Fördersystematik bietet sehr wenig Platz dafür, kreativ zu sein und innovativ sein zu dürfen. Und insofern brauchen wir da auch für diejenigen, die bei uns im System genau diese Kreativität mitbringen, ihnen die Rahmenbedingungen zu bieten, dass sie das stärker nutzen können, als wir das bisher gemacht haben.
Wenn Sie jetzt sagen kreativ, dann muss ich jetzt einfach mal kurz nachfragen. Es gab ja zum Beispiel am Nike Oregon Project, das inzwischen geschlossen ist, so deutliche Kritik, weil es eben, da war teilweise von Menschenversuchen die Rede, weil eben zu kreativ, könnte man jetzt ketzerisch sagen, damit umgegangen wurde. Also können Sie es ein bisschen konkretisieren, was Sie mit der Kreativität meinen könnten?
Genau das meine ich allerdings nicht. Und das, was dort passiert ist und was ich gerade mit dem Schlenker zum humanen Sport gemeint habe, ist bei uns weder denkbar noch möglich. Also solche Projekte kann ich mir im deutschen Sport nicht vorstellen.
Gab's ja. Also es gab ja im deutschen Sport durchaus Zentren für, sage ich mal, zentralisiertes Doping, nicht nur in der DDR.
Die hat es gegeben und genau diese Fälle sind ja im Moment gerade in der Kritik. Wir erleben, dass durch immer neue Enthüllungen und Betroffene, die jetzt in die Öffentlichkeit gehen, auch leider viel häufiger als es sein sollte und als wir uns das wünschen, zutage tritt, was damals passiert ist. Wir arbeiten im Sport an der Frage, wie man das verbessern kann. Die Betroffenheit, die bei jedem neuen Fall zutage tritt, ist offensichtlich und führt uns das Leid der Betroffenen vor. Wir wollen das nicht. Und wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, das künftig nicht mehr vorkommen lassen zu wollen. Die Arbeit, die in den Sportverbänden gemacht wird, hat schon sehr stark an Effektivität gewonnen. Es reicht noch nicht. Und zweifelsohne haben wir dort noch Nachholpotenzial und müssen die Lücken, die es nach wie vor im System gibt, schließen. Gleichwohl, wenn ich das noch anfügen darf, das ist nicht das, was wir uns vorstellen unter den Projekten und Aktivitäten, die ich unter modern und innovativ gemeint habe. Da haben wir andere Möglichkeiten.
Ich frage jetzt einfach nochmal nach was Beispielhaften. Sie haben doch bestimmt schon die eine oder andere Vision.
Wir haben während der Pandemiezeit erlebt, dass fast niemand mehr in seinen Standardsportstätten hat trainieren dürfen. Speziell am Anfang dieser Pandemie war das so. Und trotzdem haben die aktiven Wege gefunden und die Trainer Lösungen entwickelt, um trotzdem im Trainingsbetrieb zu bleiben. Ich kann das aus meinem Bereich, damals war ich für den Klettersport zuständig, sagen, dass gerade meine Top-Athleten sich die Frage gestellt haben, wie bleiben wir denn fit? Und wie können wir gewährleisten, dass wir auch weiterhin unseren Trainingsstandard und unsere technischen Entwicklung vorantreiben können? Und die haben sich dann in der heimischen Scheune oder in der heimischen Garage Griffe in die Wand geschraubt und haben mit ihren Trainern nach Lösungen gesucht, um trotzdem aktiv zu bleiben. Und wie sich gezeigt hat, waren sie dabei offensichtlich so kreativ und erfolgreich, dass sie unmittelbar nach der Pandemie oder am Ende der Pandemie, als die Wettkämpfe wieder stattgefunden haben, dann trotzdem international erfolgreich waren und zum Teil besser als vorher. Insofern sind das durchaus Beispiele, wo man sehen kann, das kreative Potenzial ist da. Es ist auch nicht immer viel Geld oder große technische Ausstattung dafür erforderlich. Das kommt auch sehr auf die Sportart an, das gebe ich gerne zu. Aber genau das ist es, was unser Fördersystem im Moment nicht so richtig erlaubt, weil es nach einem Standard fördert, bei dem Flexibilität und Kreativität eben gerade nicht im Vordergrund steht.
Im derzeitigen Fördersystem ist es ja auch so, dass Verbände weiter stark gefördert werden, wenn sie Erfolge auf internationaler Ebene auch eingebracht haben. Das ist nicht das einzige Kriterium, aber das ist eins der Hauptkriterien. Hat man sich in den letzten Monaten da nochmal Gedanken dazu gemacht, ob das sinnvoll ist, gerade zum Beispiel bei Nachwuchsathletinnen und Athleten oder bei diesen Nachwuchskadern, die es ja gibt? Also ob das die der Maßstab sein soll, an dem Deutschland seine Athleten misst, dass praktisch schon da auf internationaler Ebene die Erfolge gelten sollen?
Es ist in der Tat eine Frage, ob wir im Moment die richtigen Impulse setzen und die Analysen, die regelmäßig stattfinden, in allen Olympiazyklen ja quasi dauerhaft auf der Tagesordnung stehen, schauen sich auch immer wieder die Rahmenbedingungen der unterschiedlichen Sportarten an. Es lässt sich nicht ganz grundsätzlich und für alle Sportarten gleich festlegen, zu sagen, diese oder jene Vorgehensweise ist erfolgversprechend. Und es kommt ganz oft auch darauf an, ob es sich um eine Teamsportart, um eine Individualsportart handelt, wie groß denn die kompositorischen Anteile darin oder die standardisierten Anteile sind. Und eine klare Vorgabe, das eine zu tun und das andere zu lassen, gibt es ja auch gar nicht. Dass wir an der Stelle auch die rückwärtige Betrachtung von Erfolg in den Vordergrund stellen wollen, finde ich, ist richtig. Erfolgreiche Verbände stärken, muss sicher ein Bestandteil sein. Aber wir schauen ja auch auf die Potenziale und auf das, was der Nachwuchsbereich an starken Jahrgängen, an schwächeren Jahrgängen bietet, welche Entwicklungen in den Sportarten vonstatten gehen, die sich auch im Nachwuchs zeigen. Und wir sind sehr viel stärker als in der Vergangenheit auch dabei, aufzudecken, für welche Sportartgruppen welche Fragestellungen in den Vordergrund zu stellen sind.
Olaf Tabor ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Sportgespräch. Er ist der neue Leistungssportvorstand im Deutschen Olympischen Sportbund und damit auch eine der Personen, die die Zukunft des Spitzensports in Deutschland jetzt mitdenken und mitentwickeln. Herr Tabor, wie groß ist Ihre Sorge eigentlich, dass man vielleicht die eine oder andere Generation, die da jetzt kommt, an Sportlerinnen und Sportlern auf dem Weg verliert? Weil Generationen, die gerade heranwachsen, von denen wissen wir, dass sie teilweise andere Schwerpunkte setzen, dass sie andere Wertvorstellungen haben, eine andere Vorstellung von Work-Life-Balance, sich vielleicht auch nicht ausbeuten lassen wollen. Sowas fällt ja öfter in Jugendstudien. Welchen Eingang hat das in Ihre Zukunftsvision?
Ich persönlich glaube, dass der Sport nichts von seiner Faszination verloren hat, den er immer schon hatte und auch auf die junge Generation nach wie vor eine entsprechende Auswirkung haben kann. Wenn wir berücksichtigen, dass die Dinge, die vor 10 und vor 20 Jahren gegolten haben, auch in der Herangehensweise, in der Methodik, in der Ansprache vielleicht heute in dieser Form nicht mehr gelten. Ich erlebe in meinen eigenen Bereichen, wenn ich bei Nachwuchsveranstaltungen bin, eine große Begeisterung für das, was die Kinder und Jugendlichen tun. Ich erlebe, dass sie sich messen wollen, dass sie Spaß haben an Wettkämpfen und dass es eben irgendwo in den Menschen steckt, das wissen zu wollen, wer der Beste in der Straße, wer der Beste in der Stadt, wer der Beste im Kreis und irgendwann auch der Beste im Land ist, dass das nach wie vor in den Kindern und Jugendlichen drinsteckt. Was mir Sorge bereitet und wo es ja zahlreiche Studien gibt, die das auch entsprechend belegen, ist, dass durch die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit, besonders aber durch die Pandemie, die Bewegungstätigkeit der Kinder und Jugendlichen rückläufig ist. Und ja, das besorgt mich auch deswegen, weil es einen Gesamteffekt auf die Bevölkerung und für mich jetzt in meinem neuen Arbeitsbereich eben auch auf eine potenzielle Größe des verfügbaren Talentepools hat. Je weniger Kinder und Jugendliche sich mit Sport beschäftigen, umso weniger werden mit Wettkampf in Kontakt kommen und am Ende daran Lust und Freude empfinden und irgendwann die Besten sein wollen. Das ist ein Trend, den wir aber auch in den Vereinen in den Griff kriegen und umkehren müssen. Ich sehe, dass das vom Potenzial her möglich ist und der DOSB hat Programme aufgelegt, gerade Restart, eine große Rückholaktion, mit der das auch offensichtlich gelingt.
Meine Frage zielte eher in die Richtung, bietet der deutsche Spitzensport eigentlich genug für diese Generation, die sich vielleicht fragt, ob sie nicht vielleicht doch auf die duale Karriere verzichtet, den Spagat zwischen Spitzensport und Studium, bei dem sich alles in die Länge zieht, man lange wenig Geld in der Tasche hat und zwar den Spitzensport mitnehmen kann auf internationaler Ebene, aber dann fällt die Entscheidung in dieser heranwachsenden Generation ja vielleicht doch auch mal häufiger für das Vorziehen der akademischen oder anderweitigen Ausbildung?
Ich interpretiere die Frage nicht nach dem Ob, sondern nach dem Wie. Und ich denke,
beides.
Und ich denke, an der Stelle hat zumindest das Sportsystem in Deutschland für diejenigen, die in der nachwachsenden Generation sind, schon einiges parat. Die Fördermaßnahmen, die auf der Verbändeebene laufen, sind so umfänglich, wie sie seit Jahrzehnten nicht gewesen sind. Sie hatten das Stichwort duale Karriere genannt. Ein großes Thema, das nicht nur auf die Aktiven selber, also auf die jugendlichen Aktiven, sondern auch auf deren Eltern abzielt, weil alle Eltern fragen sich natürlich, was wird aus meinem Filius oder aus meiner Tochter? Und sie möchten eine gewisse Sicherheit haben, dass da am Ende trotzdem auch eine Berufsausbildung dabei rauskommt. Das, was wir anbieten, was unser System derzeit hat, sowohl in der Ausbildung, in der Schule als auch auf der Universitätsebene, denke ich, kann sich sehen lassen. Und auch im Vergleich zu anderen Ländern rings um uns rum sind wir durchaus diejenigen, zu denen geschaut wird, wie wir das organisieren. Und trotzdem kann man das noch weiter ausbauen und sicher besser machen. Und da dürfen wir auch nicht aufgeben, noch neue und ergänzende Möglichkeiten zu finden.
Heißt es auch, dass der Deutsche Olympische Sportbund zum Vorreiter werden will, was zum Beispiel Safe Sport angeht? Also, dass man sich auch Zentren schafft, unabhängige Obleute, die Athletinnen helfen können, wenn Machtverhältnisse im Spitzensport ausgenutzt werden und das sogar in Richtung Gewalt umschlagen kann?
Wir sind ja schon kurz bei den Themen gewesen, die im Moment auf der kritischen Seite den Sport belasten. Das Thema Sicherheit im Sport, Safeguarding, die Gewähr. Ich hatte gerade von den Eltern gesprochen, dass man seine Kinder an einer Institution dann auch untergebracht sieht, in der man sich um sie kümmert und wo sie in Sicherheit sind, ist eine zwingende Voraussetzung, mit der wir unterwegs sein müssen, um zu gewährleisten, dass auch weiterhin Kinder und Jugendliche in den Sport einsteigen und in den Systemen gut aufgehoben sind. Auch da haben wir, ich habe es schon angesprochen, Lücken, die wir schließen müssen. Und ein Zentrum für Safe Sport ist sicher etwas, was der deutsche Sport benötigt und woran wir ja auch aktiv mitarbeiten, um es in Kürze in die Tat umzusetzen.
Mhm. Wie sieht es da jetzt gerade aus mit der Beschlusslage, finanzielle Beteiligung?
Wir sind dabei, einen Zukunftsplan Safe Sport aufzustellen. Das macht die Deutsche Sportjugend. Da ist der DOSB mit seiner Fachabteilung im Bereich der Sportentwicklung auch beteiligt. Und die entsprechende Planung läuft auch gemeinsam mit dem zuständigen Ministerium. Insofern ist da, ohne dass ich jetzt schon genau sagen kann, wann Entscheidungen und Beschlüsse herbeigeführt werden, aber in absehbarer Zeit auch mit Ergebnissen zu rechnen.
Jetzt sind Sie ja erst seit einem Monat da. Ich frage einfach mal, ist Ihnen das unangenehm, dass ausgerechnet der Dachverband da, in den Sie eingetreten sind, jetzt dann kein Vorreiter war und nicht unbedingt hier gerufen hat, als es tatsächlich auch um die Unterstützung dieses Zentrums ging?
Ich habe nicht wahrgenommen, dass er an der Stelle kein Unterstützer gewesen ist. Dass wir jetzt nicht die Speerspitze waren und dass das verbessert werden muss, ist etwas, was ich als Herausforderung sehe und auch erlebe, dass es innerhalb des DOSB so gesehen wird. Also wir arbeiten an dem Thema, wir kümmern uns darum, wir entwickeln das gemeinsam auch mit der Athletenvertretung und die Zeichen der Zeit sind so eindeutig, dass auch der DOSB hier seinen Beitrag leisten wird.
Jetzt sind wir schon bei der Athletenvertretung, war in den letzten Jahren tatsächlich öfter ein sensibles Thema, sage ich mal, im Deutschen Olympischen Sportbund. Athleten Deutschland hat sich rausgelöst aus dem Deutschen Olympischen Sportbund, ist als Verein unabhängig geworden. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte nach, aber es gibt eben immer wieder Impulse, bei denen tatsächlich der Eindruck auch bei anderen Pressevertretern schon entstanden ist, dass dieser Verein dann doch auch die Verbände ein Stück weit inhaltlich vor sich her treibt. Also es gab jetzt im vergangenen Jahr zum Beispiel eine Ausarbeitung, da ging es um die Spitzensportförderung. Da hat der Verein Athleten Deutschland nicht nur gesagt, natürlich auch Lobbyist in eigener Sache, er möchte einbezogen werden, die Athleten wollen einbezogen werden, wenn es um die künftige Spitzensportförderung geht. Aber in diesem Papier stand zum Beispiel auch, dass es einen Gesellschaftsvertrag braucht. Warum ist es uns das wert, diese Spitzensportförderung? Wie haben Sie diesen Appell wahrgenommen?
Na, die generelle Frage, welche Rolle der Leistungs- und Spitzensport in Deutschland und in der Gesellschaft in Deutschland spielen soll, ist ja eine völlig richtige Frage, die ich schon damit zu beantworten versucht habe, dass ich sage, ich sehe nach wie vor den Wert, ich sehe nach wie vor die Bedeutung und letztlich auch bei den zurückliegenden Veranstaltungen immer wieder die Effekte, die der Leistungssport auch sozusagen in die Gesellschaft hinein haben kann. Zuletzt, ich bin selber im Moment in München wohnhaft, hatten wir die European Championships in der Stadt und das war eine riesige Veranstaltung, bei der man die Mobilitäts- und Mobilisierungskapazitäten auch des Spitzen- und Leistungssports gesehen hat. Und insofern wäre meine Antwort in jedem Fall eine positive. Diese Antwort aber auszudifferenzieren und sie auch mit ihren Bestandteilen kenntlich zu machen, was für einen Leistungssport wollen wir und was soll er der Gesellschaft bringen, denke ich, ist ein völlig richtiger Ansatz. Insofern arbeiten wir im Moment auch gerade mit Athleten Deutschland an der Frage, wie wir das entwickeln können. Ich bitte um Verständnis, dass ich an der Stelle noch auf der Suche auch nach Antworten für mich selber bin, weil die Kritik, die dort öffentlich geäußert wurde und die auch zwischen den Zeilen hin und wieder mitschwingt, zumindest in meinem Verband, aus dem ich komme, in dieser Form keine Rolle gespielt hat und deswegen sozusagen für mich auch ein Arbeitsfeld entstanden ist, in dem ich zunächst mal auch mich zurechtfinden und die Sachlage für mich aufarbeiten muss.
Im Großen und Ganzen geht es natürlich darum, ob man sagt, ist es für die Gesellschaft schon genug wert, wenn sozusagen SpitzensportlerInnen bei großen internationalen Wettkämpfen Medaillen holen und hat das was mit Repräsentanz einer Nation zu tun? Hat das vielleicht auch was mit Vorbildrolle zu tun, rein Medaillen zu gewinnen? Oder müsste mehr gefordert werden, müsste man sozusagen von Athletinnen und Athleten auch verlangen, dass sie eine gewisse Vorbildrolle leben, indem sie sich zum Beispiel gesellschaftlich engagieren oder die Persönlichkeiten irgendwie in die Spitzensportförderung mit einfließt. Das ist ein Vorschlag. Können Sie sich damit grob anfreunden oder klingt das zu komplex für eine Spitzensportförderung, die ja tausende Athleten im Blick haben muss?
Ich glaube, dass die Beschäftigung mit dem Thema auch deutlich machen wird, dass die Athletinnen und Athleten bei uns im Land das ja längst tun. Sie sind ja engagiert und sie machen sich für ihre gesellschaftliche Funktion stark. Sie treten in Charity-Veranstaltungen auf, sie haben sich bestimmten inhaltlichen Themen verschrieben, sie gründen Stiftungen. Sie sind an ganz vielen Stellen bereits als Vorbilder unterwegs. Die älteren Athleten sind das für die jüngeren Athleten häufig in der gleichen Sportart und bilden in Mentoring-Tandems auch die Möglichkeit, dass die Jüngeren von den Älteren lernen. Also es wäre ja falsch zu glauben, es gäbe das nicht. Aber dass das noch nicht genug sichtbar ist und dass man an vielen Stellen vielleicht auch noch stärker auf diese Vorbilder, von denen wir ja unzählige, sehr positive Beispiele haben, Gebrauch machen kann, die Einschätzung teile ich. Und das würde auch den Athletinnen und Athleten in ihrer Wahrnehmung natürlich gut tun, wenn das auch als ein Teil ihrer Aufgabe gewürdigt und wertgeschätzt würde.
Könnte das auch als Teilaspekt in die Förderung konkret einfließen?
Das ist eine schwierige Frage, die ich jetzt so nicht beantworten kann, weil die Förderregularien jetzt nicht von mir gemacht werden. Insofern haben wir mal in den Förderungskriterien Dinge drin, wie sie heute sind. Aber warum soll man die nicht auch anpassen können? Warum sind auch nicht in möglicherweise in anderen Bereichen der Förderung, speziell in der Athletenförderung, sind ja auch noch andere Player, Stiftungen und private Organisationen, die Unterstützung geben, dabei. Die Länderstiftungen haben solche Kriterien bereits zum Teil eingebaut. Also dort sind soziales Engagement beispielsweise durchaus Aspekte, die für die Förderung auch mit berücksichtigt werden. Insofern ist hier die Frage nicht ob, sondern möglicherweise wie. Und ja, grundsätzlich muss man auch über solche Dinge nachdenken und möglicherweise kann man da Dinge optimieren.
Ja, es geht natürlich auch in die Richtung. Momentan gibt es in der Bundesrepublik Deutschland unglaublich viel Gezerre ums Geld. Also wenn wir auf die Bundesregierung schauen und so die Streitigkeiten, die da so transparent werden, wird klar, irgendwie braucht jeder Bereich mehr Geld oder nahezu jeder, sage ich jetzt mal etwas vorsichtiger. Und wenn es natürlich beim Spitzensport irgendwann zu dieser Debatte kommt, wird es ja zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass man sich vielleicht fragt, wie viel Geld ist es uns wert und was muss es uns bringen?
Ich bin ehrlich gesagt etwas verwundert über die Diskussion, denn wären wir nicht im Sport, sondern in anderen Bereichen der Gesellschaft oder gar in der Wirtschaft, dann wäre für alle Beteiligten eigentlich immer klar, wenn man etwas neu machen will, wenn man ein Produkt platziert, wenn man eine Dienstleistung entwickelt, dann muss man zunächst mal eine Investition tätigen. Und das ist hier natürlich ganz genauso. Wir haben im Moment eine Veränderung vor der Brust. Wir wollen Dinge optimieren. Und es wird nicht ohne Investitionen gehen. Und erst sozusagen nach einer gewissen Zeit wird man einen Return of Investment sehen oder erkennen können, ob das Investment denn zu positiven Folgeeffekten geführt hat.
Aber wir haben ja die Spitzensportförderung schon seit einigen Jahrzehnten.
Ja, und wir sind ja auch aufgrund der Förderung in der Welt nach wie vor eine international konkurrenzfähige Nation, im Winter mehr als im Sommer. Also es ist ja nicht ohne Effekt, was da im Moment an finanziellem Beitrag auch geleistet wird. Aber wir wollen besser werden und wir wollen zurück an eine Stelle, wo wir schon mal gewesen sind. Und das meine ich mit notwendiger Investition. Wir haben neue Dinge vor, wir wollen Dinge verändern. Und dafür wird man vermutlich auch ein Investment machen müssen. Insofern ist diese Situation ja nicht anders als von mir beschrieben wie in anderen Bereichen. Ich sehe da eine gewisse Parallele.
Jetzt ist durchaus schon kritisiert worden, dass die Debatte um neue Strukturen, das Grobkonzept haben Sie schon angesprochen, dass es gibt vom BMI, also dem Bundesinnenministerium und dem Deutschen Olympischen Sportbund praktisch zusammen überlegt, wie man es angehen kann mit der Spitzensportförderung künftig. Es wurde eben kritisiert, dass man die Frage nach dem, was wollen wir eigentlich, nicht als erstes gestellt wurde und die Struktur sozusagen in groben Linien dann schon kommuniziert wurde. Können Sie das nachvollziehen?
Ehrlich gesagt nur zum Teil, denn so ein bisschen suggeriert die Diskussion um die Frage der Ziele, als hätten wir keine. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Insofern war insbesondere der erste Teil des Beschäftigungsprozesses auch vielleicht eine notwendige Rückbesinnung und Rückversicherung, mit welchen Zielen wir eigentlich unterwegs sind. Und ganz klar ist, das ist in vielen Dokumenten und in Beschlüssen des Sports und übrigens auch der Länder und des BMI auch hinterlegt, dass wir einen international konkurrenzfähigen Leistungssport wollen, dass wir in der Weltspitze dabei sein möchten, dass unsere Athletinnen und Athleten bei Kontinentalweltmeisterschaften, bei Weltmeisterschaften und selbstverständlich auch bei Olympischen Sommer- und Winterspielen, bei Paralympics und anderen Multisportveranstaltungen Finalplätze, möglichst auch Stockerplätze und im Idealfall natürlich Titel gewinnen sollen. Und insofern gab es diese Orientierung schon bisher. Und ein zweiter Bestandteil dieser Orientierung ist auch, dass das Thema Vielfalt für uns eine Rolle spielt. Also wir wollen das nicht in wenigen Sportarten, sondern wir wollen das in vielen. Wir werden es aber bei einer Begrenztheit von Mitteln, die dafür zur Verfügung stehen, nicht in all erdenklichen Sportarten tun können. Insofern, diese Zielorientierung gibt es und das ist die Grundlage auch dafür, dass wir im Moment in diesem Prozess hier bereits arbeiten.
Stockerl, sage ich noch mal ganz kurz für die Nicht-Süddeutschen dazu, sind die Treppchen, also Platz 1 bis 3. Es sollte im ersten Quartal dieses Jahres einen Prozess mit dem Bundesinnenministerium geben, in dem die Ziele des Spitzensports betrachtet werden. Ist das eigentlich passiert?
Das ist diese Rückversicherung, die ich gerade meine. Also diese Zusammenfassung, die ich geliefert habe, ist im Grunde das Exzerpt aus all den Sichtungen und Dokumenten und Beschlüssen, die wir zusammengetragen haben. Unbeschadet dessen soll trotzdem der mit Athleten Deutschland ja angesprochene und von Ihnen schon thematisierte Aspekt der Zielstellung über die gesellschaftlichen Themen vorangetrieben werden. Und da sind wir mit den Athleten auch durchaus im aktiven Kontakt.
Dann lassen Sie uns über die Leistungssportagentur sprechen, die ja auch ins Leben gerufen werden soll. Steht im Koalitionsvertrag schon drin, dass es eine Agentur geben soll, die Förderbescheide selbstständig oder Förderentscheide selbstständig und unabhängig treffen soll. Ist das eigentlich ein Beweis dafür, dass es der Sport nicht so richtig hinbekommen hat mit dieser Umsetzung der Spitzensportreform?
Ich glaube, so muss man diese Entwicklung nicht betrachten. Hintergrund ist ja auch, dass es zum allerersten Mal in der Bundesrepublik Deutschland ein Sportfördergesetz auf Bundesebene geben sollte. Ein Instrument, das wir bisher nicht gekannt haben, das es auf Länderebene, aber eben nicht auf Bundesebene gab. Und ein Bestandteil dieser Gesamtentwicklung ist auch, dass eine Agentur ins Leben gerufen werden soll, die zwei Dinge tut. Nämlich Aufgaben der Sportförderung übernehmen und Aufgaben der Sport- oder der Leistungssportsteuerung übernehmen soll. Also Dinge, die bisher im Bundesinnenministerium erledigt worden sind und Dinge, die im DOSB übernommen wurden. Und ich denke, das ist eine konsequente Ableitung aus der Analyse unserer im Moment nicht optimalen Leistungsentwicklung, dass man diese beiden zentralen Aspekte in einer Institution zusammenführt. Das ist möglicherweise auch die Lehre aus der Betrachtung anderer international erfolgreicher Sportsysteme, wo man das getan hat.
Großbritannien zum Beispiel.
Ja, aber nicht nur. Großbritannien hatte ein Dickschiff mit den Olympischen Spielen, das auch nochmal seinen ganz eigenen Beitrag geleistet hat. Aber es gibt zahlreiche weitere Beispiele in der Welt, in denen man ähnliche Entwicklungen gesehen hat. Und das scheint ein Erfolgselement gewesen zu sein. Und aus diesem Grunde halte ich es für eine durchaus positive Entwicklung, dass auch in Deutschland über diese Agentur nachgedacht wird, dass die Schaffung auf den Weg gebracht werden soll und dass man künftig nur noch eine Institution hat, die eben diese zentralen Aufgaben an einer einzigen Adresse übernimmt.
Nimmt aber an einem gewissen Ende ein Stück Autonomie des Sports, oder?
Das hoffe ich nicht, dass das der Fall ist, denn das dürfte der ganzen Entwicklung eigentlich nicht gut tun. Wir gehen weiterhin davon aus, dass diese Agentur erstmal keine Veränderungen in der autonomen Organisation des Sports nach sich zieht. Und ich persönlich glaube auch, dass das wenig sinnvoll wäre. Der Sport wird weiterhin im Sport gemacht und entwickelt. Und deswegen muss an der Stelle auch die Autonomie des Sports gewahrt bleiben. Nichtsdestotrotz muss man für eine effektivere Umsetzung sämtlicher Mechanismen sorgen, die dazu beitragen, die Gesamtsystematik effektiver zu machen. Das kann eine solche Agentur und das kann sie unter Wahrung der Augenhöhe von Bund und Sport sicher auch in einer Agentur.
Darüber könnten wir jetzt noch sehr lange sprechen, aber die Sendezeit ist leider vorbei, Herr Tabor. Deswegen würde ich Sie ganz gerne zum Schluss fragen. Das ist ja praktisch ein Antrittsinterview und da gehört die Frage natürlich dazu. Wenn wir in einem Jahr noch einmal sprechen, dann machen wir vielleicht eine kleine Zwischenbilanz auch schon von all dem, was wir jetzt gerade schon so als Ziele, was Sie als Ziele formuliert haben. Was ist Ihr Wunsch? Was möchten Sie nach einem Jahr geschafft haben?
Ich habe im Moment relativ große Mühe, mehr als 2 Wochen in die Zukunft zu schauen. Da wird es mir sehr schwer fallen, ein Jahr in die Zukunft zu schauen. Aber eingedenk dessen, was wir gerade besprochen haben, würde ich mir wünschen, wir haben dann ein schlankes, ein kompaktes, ein schlagkräftiges Sportfördergesetz. Und wir haben eine auf Augenhöhe organisierte und in Arbeit befindliche Agentur, die in der Lage ist und willens, die Leistungssportstrukturen entbürokratisiert und deutlich schlanker als heute zu organisieren. Das wäre ein Wunsch, mit dem könnte ich Stand heute sehr gut leben.
Schon nach einem Jahr ist sportlich. Vielen Dank, Herr Tabor, für dieses Sportgespräch. Das Ganze gibt's auch noch in der Deutschlandfunk-Audiothek zum zeitsouveränen Nachhören. Mein Name ist Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören.